Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Es trifft Stadtverwaltungen, Universitäten und Gerichte. Es trifft das mittelständische Unternehmen oder den DAX-Konzern. Das Unheil beginnt meist mit einem Mausklick einer Mitarbeiterin oder eines Mitarbeiters auf den Dateianhang einer völlig plausibel aussehenden E-Mail oder mit der Antwort auf die Anfrage eines vermeintlichen Kollegen. Phishing-Mails sind das Haupteinfallstor für Cyberkriminelle in ein Netzwerk, die dann dort anschließend die Daten verschlüsseln, womit das IT-System und damit der Betrieb zusammenbricht. Und die schließlich in freundlich geschäftsmäßigem Ton ein Lösegeld für die Wiederherstellung der Daten verlangen. Ransomware hat sich, man kann es kaum anders sagen, zu einer regelrechten Pest der modernen, globalisierten und vernetzten Welt entwickelt. Dabei gäbe es ja ein ebenso einfaches wie drastisches Mittel, das Problem zu lösen. Wenn niemand mehr Lösegeld zahlen würde oder niemand mehr Lösegeld zahlen dürfte, dann hätte sich das Geschäftsmodell der Erpresser mit einem Schlag erledigt. Genau das ist der Ansatz, mit dem sich am Montag zahlreiche IT-Sicherheitsforscherinnen und Forscher in einem Brandbrief an die Bundesregierung gewandt haben. Mitinitiator des Briefes ist Erik Bodden, Informatikprofessor an der Universität Paderborn. Ihn habe ich nach den Motiven für den öffentlichen Appell gefragt.
Es gibt Studien, die zeigen, dass mittlerweile 9 von 10 deutschen Unternehmen von solchen Angriffen betroffen sind. Und viele dieser Unternehmen zahlen dann leider auch Lösegeld, das von den Angreifern eingefordert wird. Das zeigen die Statistiken auch, dass über 40% der Unternehmen dieses Lösegeld zahlen. Und damit fördert man halt so ein ziemlich starkes Ungleichgewicht. Also es sind mittlerweile Milliardenbeträge an diese Erpresserbanden geflossen, die dadurch wirklich ganz starke Angriffsfähigkeiten sich weiter aufbauen. Und die deutschen Unternehmen und auch Behörden geraten dadurch immer stärker ins Hintertreffen, was ihre IT-Sicherheit angeht. Und da sind wir der Meinung, dass das so nicht weitergehen kann und dass man dem Einhalt gebieten muss.
Kernpunkt Ihrer Kritik sind die Lösegeldzahlungen. Klar ist, jedes gezahlte Lösegeld bestärkt die Täter in ihrem Geschäftsmodell. Aber Sie haben hier noch eine weitere, eine geostrategische Komponente angesprochen, die damit zusammenhängt, wohin diese Gelder typischerweise fließen.
Ja, genau. Also man hat es ja schon erstmal mit einzelnen Verbrecherbanden zu tun, aber die sind schon sehr stark organisiert. Also das sind mittlerweile auch sehr arbeitsteilige Teams mit teilweise wahrscheinlich einigen Dutzenden MitarbeiterInnen, wenn man das so sieht, die sich in verschiedene Teams aufteilen und die werden halt von einigen wenigen Staaten primär beherbergt, ja, wo die auch im Moment wissen, dass sie da nicht oder zumindest nicht stark verfolgt werden. Und da gibt es halt auch Statistiken zu. Wir zitieren hier eine Studie der BBC, die zeigt, dass zum Beispiel fast 3/4 der Gelder anscheinend im Moment nach Russland gehen. Und vor dem aktuellen Bild des Kriegs in der Ukraine und dem daraus folgenden Embargo muss man sich natürlich schon fragen, wie weit man das noch so mittragen möchte. Ein anderer Staat, der mir kritisch erscheint, ist hier auch Nordkorea. Also Nordkorea ist teilweise auch aktiv geworden mit solchen Erpressertätigkeiten. Und Nordkorea finanziert damit dann angeblich sogar sein Raketenprogramm. Und damit hat das Ganze schon eine geostrategische Bedeutung, weil wir uns hiermit dann auch Feinde unserer Demokratie sozusagen aufbauen, die in Zukunft uns hier ganz reell bedrohen können.
Ein Ransomware-Befall ist schon lange kein exotisches Einzelschicksal mehr für ein Unternehmen, sondern ein ernstzunehmendes laufendes Geschäftsrisiko. Insofern gibt es eben auch seit geraumer Zeit Cyberversicherungen, die gegen Zahlung einer entsprechenden Prämie dieses Risiko abdecken. Wie beurteilen Sie die Rolle der Assekuranzen?
Erstmal sind diese Cyberversicherungen keine schlechte Sache. Wenn Sie sich als Unternehmen gegen solche Cybervorfälle absichern möchten, dann können Sie das mit solchen Versicherungen tun. Die übernehmen dann im Fall der Fälle zum Beispiel die Kosten für die Wiederherstellung Ihrer Unternehmens-IT, teilweise auch Betriebsausfälle, wenn Sie die dann über mehrere Tage oder Wochen haben sollten. Und da ist überhaupt nichts Schlechtes gegen zu sagen. Was uns als Forscher und Forscherinnen stört, ist aber, dass ungefähr 2/3 dieser Versicherungspolicen, die dort angeboten werden, heutzutage eben auch die Zahlung des Lösegelds mit absichern. Und das bedeutet, dass natürlich dann die entsprechenden Verbrecherbanden dies direkt bei sich in die Strategie mit einpreisen können. Das zeigt sich tatsächlich. Also es sind Fälle bekannt, wo Unternehmen, die jetzt solche Versicherungen neu abgeschlossen hatten, sagen wir mal in Höhe von 500.000, dann direkt schon Erpresserbriefe bekommen haben über diese Ransomware, wo dann ganz klar gesagt wurde, wir wissen, dass sie sich neu versichert haben in Höhe von 500.000 Euro. Und das ist genau der Betrag, den Sie jetzt bitte auch zahlen sollen. Und das heißt, diese ganzen Listen der Versicherten, die dann auch bei den Versicherungen liegen, sind teilweise selber Kronjuwelen für die Angreifer, die versuchen darauf zuzugreifen und versuchen dann auch ganz gezielt Unternehmen zu attackieren, die halt solche Versicherungen abgeschlossen haben. Das ist für die ein neues Geschäftsmodell. Und das ist natürlich absurd, ja, weil wir damit halt im Prinzip einen neuen Wirtschaftszweig geschaffen haben, der hier diese Ransomware-Täter ganz aktiv unterstützt.
Sind Ihrer Auffassung nach Schritte des Gesetzgebers erforderlich?
Wir fordern nicht das Verbot von Lösegeldzahlungen ganz generell. Wir denken schon, dass es da Ausnahmen geben muss, wenn jetzt zum Beispiel ein Krankenhaus ganz konkret angegriffen ist und Leben auf dem Spiel stehen oder Kernkraftwerk, solche Geschichten. Wenn dann Lösegeldzahlungen der letzte Ausweg sind, dann sollten die schon noch legal bleiben. Aber es sollte unserer Meinung nach nicht einfach möglich sein, sich gegen solche Sachen dann auch noch zu versichern. Teilweise sind diese Dinge heutzutage sogar noch steuerlich absetzbar. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Dann zahlen wir letztendlich irgendwie alle für diese Lösegelder. Und das heißt, diese Komponenten sollten zumindest mal aus den Versicherungen rausgenommen werden.
Es gibt ja in der Zwischenzeit einige Reaktionen auf Ihren offenen Brief. Ich zitiere hier einmal Ole Sieverding, Geschäftsführer von CyberDirect. Das ist ein Vermittlungsportal für Cyberversicherungen. Und Herr Sieverding hält ein kategorisches Verbot von Lösegeldzahlungen für nicht zielführend. Zum einen sei nur in einem verschwindend geringen Teil der Schadensfälle, die ihm bekannt seien, tatsächlich Lösegeld gezahlt worden. Diese Zahlung sei nämlich, so sagt er, in einem Versicherungsfall nur die Ultima Ratio. Im Gegenteil sieht er sogar bei unversicherten Unternehmen in einer Situation dann mit hohem Entscheidungsdruck und Überforderung eher die Tendenz zum Eingehen auf Lösegeldforderungen. Was sagen Sie zu dieser Argumentation?
Ja, die Behauptung steht jetzt so mal im Raum. Ich kann das nicht validieren. Ich habe das von Herrn Sieverding gelesen, hat aber leider auch keine Daten dazu mitgeliefert. Es gibt andere Statistiken, die, wie gesagt, zeigen, dass um die 40% aller Unternehmen eigentlich Lösegeld zahlen. Es mag sicherlich sein, dass Unternehmen, die eine Versicherung abgeschlossen haben, dann nicht so sehr den Druck verspüren und da eher von weggehen. Wenn dem so wäre, dann wäre das sicherlich eine begrüßenswerte Sache. Das sehe ich durchaus schon so. Aber man muss auch letztendlich sehen, da gibt es entsprechend auch Aussagen von Vertretern aus der Versicherungsbranche zu, dass für viele Unternehmen, die eine solche Versicherung abschließen, letztendlich dieser Lösegeldbaustein, ja, also die Frage, zahlt im Zweifelsfall die Versicherung auch das Lösegeld, ein wichtiger Entscheidungsfaktor ist. Das heißt, viele der Unternehmen wollen gerade diese Versicherung eigentlich haben, um sich dann im Zweifelsfall dann doch auch für diese Option entscheiden zu können. Und das ist ja eben gerade das, was wir anprangern, wo wir sagen, das darf es so nicht geben. Und das ist auch genau der Baustein, den wir so eigentlich nicht weiter sehen möchten.
Eine andere Reaktion habe ich gefunden bei den Kollegen vom Hessischen Rundfunk. Die zitieren Dennis Kenji Kipka, Professor für IT-Sicherheit an der Hochschule Bremen, der ihr Schreiben an sich für richtig hält, aber anmerkt, ich zitiere, hier zuvorderst an den Staat zu appellieren, halte ich für schwierig. Seiner Meinung nach seien klar die Unternehmen in der Pflicht. Was sagen Sie dazu?
Das ist so, ja. Natürlich sind die Unternehmen in der Pflicht. Das Problem ist, einem einzelnen Unternehmen und auch den geschäftsführenden Unternehmern kann man es in der Regel schwerlich vorwerfen, wenn sie Lösegelder zahlen. Weil oftmals muss man sagen, unter der Annahme, dass dann natürlich auch die Daten wieder freigegeben werden, ist das für die Unternehmen oft die günstigste Lösung. Ja, da gibt es auch entsprechende Statistiken für. Wenn sie nicht zahlen und dann entsprechend die IT manuell wiederherstellen müssen, kann das 4-5 Mal so teuer sein. Ja. Das heißt, fürs Unternehmen an sich mag das sogar die beste Lösung sein, auf kurze Sicht. Ja. Wir wissen noch nicht, ob die dann wieder angegriffen werden in 2-3 Jahren. Kann natürlich auch sein. Aber das Problem ist ja hier eben nicht das einzelne Unternehmen, sondern eben diese geostrategische Sicht in der Fläche, ja, dass wir halt diese Angreifer alle gemeinsam weiter aufbauen und die damit in die Lage versetzen, weitere, stärkere, bessere Angriffe zu fahren, auch in den nächsten Jahren, die dann irgendwann bei uns auch kritische Infrastrukturen lahmlegen können. Ja, dann haben wir keinen Strom mehr, wir haben kein Wasser mehr, hier fallen die Krankenhäuser aus. Und das sind halt Sachen, die im Moment unzureichend diskutiert werden. Und da reicht es nicht, ein einzelnes Unternehmen in die Pflicht zu nehmen. Da muss dann schon die Politik auch einen entsprechenden Rahmen setzen, sodass da auch keine Abweichungen mehr möglich sind.
Sie haben es vorhin erwähnt, wenn nach einer Ransomware-Attacke etwa auf ein Krankenhaus Menschenleben auf dem Spiel ständen, dann würde man im Zweifelsfall Lösegeldzahlungen doch zulassen müssen. Wäre eine solche Ausnahme für kritische Infrastrukturbetriebe nicht wiederum ein Anreiz für die ja größtenteils völlig skrupellosen Erpresser, sich genau auf solche Ziele zu spezialisieren?
Die Gefahr besteht natürlich, deswegen müssen wir auch diese kritischen Infrastrukturen besonders gut absichern. Da ist der Bund dran, da sind auch die Länder dran. Es gibt ja auch im IT-Sicherheitsgesetz entsprechende Regularien, dass dort bestimmte Voraussetzungen gelten, die in der freien Industrie so nicht gelten. Aber da muss natürlich noch mehr gemacht werden, um diese Branchen wirklich komplett oder zumindest weitestgehend abzusichern. Meine Hoffnung wäre aber, dass wenn man jetzt es schafft, wirklich diese Finanzströme der entsprechenden Verbrecherbanden doch ziemlich zum Erliegen zu bringen, dass die dort eben auch nicht mehr so sehr in der Lage wären, zumindest in so großem Stil überhaupt diese Angriffe zu fahren. Jetzt stimme ich Ihnen zu. Es ist dafür eigentlich schon relativ spät. Man hätte das Ganze vor 5 Jahren machen müssen, als die entsprechenden Banden auch noch nicht so entsprechend ausgestattet waren, wie sie es heute sind. Aber ich denke dennoch, dass wenn man die jetzt entsprechend nachhaltig treffen würde, eventuell auch die Strafverfolgung nochmal hier in die Pflicht nehmen würde, zu versuchen, doch entsprechende Banden auch zur Rechenschaft zu ziehen, dass man dann diesen Zyklus wirklich weiter durchbrechen könnte.
Das war Erik Bodden, Informatikprofessor an der Universität Paderborn, zum Brandbrief an die Bundesregierung gegen das Ransomware-Unwesen.